Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es war ein Paukenschlag, der von BeobachterInnen als längst überfällig eingeordnet wurde. Am 27. September wurde der US-amerikanische R&B-Sänger R. Kelly von einem New Yorker Gericht in 9 Anklagepunkten für schuldig befunden. Darunter Erpressung, Kindesmissbrauch, Entführung und Menschenhandel. Auch in einem weiteren Fall bekam ein Gerichtsverfahren viel Aufmerksamkeit. Britney Spears Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater wurde gleich in mehreren Dokus behandelt. Und da kann man sich natürlich fragen, fanden die wichtigsten Pop-Momente in diesem Jahr vor Gericht statt? Und was hat sich in der Berichterstattung zu diesen Fällen verändert? Benedikt Westcott hat sie analysiert und mit der Medienethikerin Marlies Prinzing gesprochen.
Sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige wurde R. Kelly seit Anfang der 90er Jahre immer wieder vorgeworfen. Bis zum Urteil im September war der Sänger aber jahrzehntelang ohne ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen davongekommen. Die Dokumentationsserie Surviving R. Kelly könnte hier zuletzt entscheidenden Einfluss gehabt haben. In der 2019 und 20 erschienenen Produktion kamen Menschen zu Wort, die sexualisierte Gewalt und Ausbeutung durch R. Kelly und sein Umfeld überlebten. Das Format ähnelt der Doku Leaving Neverland, deren 2 Protagonisten Missbrauchsvorwürfe gegen den 2009 verstorbenen Michael Jackson erhoben. Wie ist diese Art der Berichterstattung einzuordnen, die Vorarbeit leistet und Aufmerksamkeit schafft, aus Sicht des deutschen Pressekodex aber vermutlich unter Verdachtsberichterstattung fallen würde? Laut Marlies Prinzing, Medienethikerin und Professorin für Journalistik an der Hochschule Makromedia in Köln, empfiehlt sich hier eine klare Trennung.
Wir können daraus lernen, dass man natürlich auch sehr genau unterscheiden muss zwischen einer als journalistisch professionell ausgeflaggten Berichterstattung, die ja mehrere Seiten, mehrere Aspekte, mehrere Perspektiven auf ein Thema zeigen will und eben in dem Fall eine Art von anwaltschaftlicher Berichterstattung, die vor allen Dingen die betroffenen Perspektive in den Vordergrund gerückt hat.
Es sei demnach explizit kein Teil des Konzepts gewesen, die Gegenseite zu Wort kommen zu lassen. Leaving Neverland war in dieser Hinsicht natürlich ein besonderer Fall, weil der Hauptbeschuldigte bei Veröffentlichung bereits 10 Jahre verstorben war. Marlies Prinzing verweist in diesem Zusammenhang auf die Unantastbarkeit berühmter Menschen und die Machtasymmetrien zwischen prominenten Beschuldigten und Betroffenen. Prominenz sei immer auch mit einem Beschützerring verbunden, der jene, die berühmt sind und Macht haben, gegen Vorwürfe vehement verteidigt. Investigativer Journalismus kann hier gewissermaßen einen Ausgleich schaffen. Deshalb seien JournalistInnen auch in besonderem Maße in der Pflicht.
Man hat diese Beobachterfunktion. Man hat auch die Funktion, Missstände öffentlich zu machen, Akteure, Akteurinnen zu Wort kommen zu lassen. Man hat natürlich nicht einen direkten Einfluss auf die Folgen, aber genau das ist ja das, was das Konzept auch des investigativen Journalismus so wichtig, so bedeutsam macht, dass man auf die Art und Weise Missstände an den Tag bringt und damit Handlungsfolgen auslösen kann.
Die Ausnutzung von Macht und Kontrolle ist spätestens mit der MeToo-Bewegung zu einem Dauerthema geworden. Seit Beginn des Jahres sieht sich auch der Shockrock-Künstler Marilyn Manson mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Eine im November veröffentlichte Langzeitrecherche des Musikmagazins Rolling Stone rekonstruiert die Anschuldigungen minutiös anhand von Gerichtsunterlagen und mithilfe von 55 Interviews. Medienethikerin Prinzing sieht in derartigen Recherchen eine neue Form der Öffentlichmachung, die einer Position deutlich mehr Raum gäbe.
Meiner Überzeugung nach ist Journalismus auf der einen Seite in der Verantwortung dafür, was berichtet wird, aber auch dafür, was nicht berichtet wird. Also indem ich etwas nicht öffentlich mache, von dem es bedeutsam wäre, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, übernehme ich eine Verantwortung, die zu Verwundungen, Verletzungen von bestimmten Menschen führen kann, nur weil ich einen Missstand, von dem ich Kenntnis habe als Journalistin, nicht öffentlich gemacht habe.
Formate wie Surviving R. Kelly oder die Recherche zu Marilyn Manson sieht Prinzing als Beispiele für eine neue Debatten- und Streitkultur. Digitale Protestbewegungen wie MeToo und ein geschützter Erfahrungsaustausch Betroffener spielten hier eine wichtige Rolle. Dieser Erfahrungsaustausch wurde zuvor durch Vereinzelung, Druckmittel und eine Kultur des Schweigens und Wegschauens unmöglich gemacht.
Man muss da halt sagen, das Internet ist hier eine Verstärkerebene. Es ist nicht der Auslöser, aber es ist eine Verstärkerebene, die da auch eine Gegenbewegung und eine Gegenposition stark machen kann.
Stark machte es auch die Kontroverse um Britney Spears Vormundschaft. Unter dem Hashtag Free Britney hatten Fans jahrelang eine Protestkampagne in sozialen Netzwerken lanciert, um die Vormundschaft durch Britney Spears Vater zu beenden. Auch hier hatten gleich mehrere Dokumentationen die Berichterstattung zugespitzt.
piece of me.
I'm Mrs. Oh My God, that Britney Shameless. You want a piece of me?
I'm Mrs. Extra, extra, this just in.
You want a piece of me?
I'm Mrs. She's still big, now she's still thin.
You want a piece of me?
Im November endete Britney Spears Vormundschaft nach fast 14 Jahren. Viele BeobachterInnen und auch sie selbst rechnen der Free Britney-Bewegung dabei eine entscheidende Rolle zu. Die Gerichtsprozesse um R. Kelly, Britney Spears und Marilyn Manson und die mediale Begleitung zeigen die gesteigerte Aufmerksamkeit für Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt. Marlies Prinzing sieht durch die fokussierten Berichte aber auch die Gefahr einer Vereinzelung dieser Phänomene. Eine Auseinandersetzung mit den grundsätzlichen strukturellen Problemen erfolge nicht automatisch. Der Prozess im Fall Marilyn Manson und die Urteilsverkündung im Fall R. Kelly stehen im kommenden Jahr an.
Wichtige Popmomente des Jahres 2021, die vor Gericht stattfanden. Betrachtung waren das von Benedikt Westcott.